herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Westside Stories, dem Podcast, der Menschen in unserem Unternehmen und drumherum eine Stimme gibt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Christiane Preisen und ich bin die Moderatorin. Stellt euch einmal vor, es riecht nach frischer Erde, nach Ackerboden, ja fast schon ein bisschen herbstlich. Um einen herum stehen viele Kolleginnen und Kollegen mit neugierigen Blicken. Ja, heute nehme ich euch mit zu einem Tag auf dem Lande 5.0, kurz ETAL. ETAL ist ein Event, bei dem unsere Mitarbeitenden aus den Märkten und dem Dienstleistungszentrum Produkte auf dem Feld und die dazugehörigen Erzeugerinnen und Erzeuger hautnah erleben können. Wir sind hier auf dem Gelände der Landwirtschaftskammer NRW in Köln-Auweiler. Hier wurden extra für heute und in monatelanger Arbeit 6 Stationen aufgebaut. Und jede dieser 6 Stationen erzählt ihre eigene Geschichte. Von der Möhre über Fenchel bis hin zum Apfelbaum. Bevor wir aber gleich selber über die Felder stapfen, habe ich jemanden an meiner Seite, der diesen Tag von Anfang an begleitet und ohne den das Ganze gar nicht möglich wäre. Er hat ETAL mit einem großen Team organisiert und begleitet es dieses Jahr bereits zum 5. Mal. Und auch zum letzten Mal, denn im nächsten Jahr wird er in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Mein erster Gast heute ist Heinz Böhmer. Er ist Vertriebskoordinator in der Region West im CM, also Category Management, und zwar für den Bereich Ultrafrische 1. Das ist Obst und Gemüse, Blumen und Pflanzen. Heinz, was genau ist denn ein Tag auf dem Land, also kurz vorm ETAL, und warum ist das für unsere Mitarbeitenden so wichtig?
Ein Tag auf dem Lande ist die Verbundenheit der Regionalität zu stärken, den Austausch zwischen dem Erzeuger, Landwirt und unseren Märkten herbeizuführen, um da den Mitarbeiter die Botschaft mitnehmen zu lassen, um mal das transparent im Markt weiterzugeben, zum Endkunden, in ihren Teams, was steckt hinter den Produzenten. So kommt die Verbundenheit immer näher. Und das ist mir eine Herzensangelegenheit, sowas weiter zu transportieren.
Wer ist denn heute alles hier an Teilnehmenden? Also aus welchen Bereichen kommen die Menschen?
Die Teilnehmenden sind komplette Rewe West. Wir haben also eingeladen, nicht nur die Hauptverantwortlichen aus dem Markt, sondern die Marktmanager, Kaufleute, auch die Obst-Gemüse-Experten, aber auch aus der Verwaltung, weil das einfach ein wichtiges Thema ist, was Regionalität generell angeht. Und das Ganze nicht mehr genug spielen und das noch mehr transparenter zu machen, in meinen Augen.
Wie läuft denn der Tag heute ab? Also es gibt ja unterschiedliche Stationen. Erklär doch einmal ganz kurz, was es da alles zu sehen gibt.
Also der Tag fängt heute oder fängt um 10 Uhr an und endet um 17 Uhr. Wir haben 6 große Gruppen bilden lassen. Gruppenstärke zwischen 60 und 80, je nachdem, wie heute die Anzahl der Teilnehmenden sind. Und die werden im Stundentakt durch alle Stationen laufen. Wir haben 6 feste Stationen. Wenn ich anfange hier auf dem Regionalitätsgelände, wird berichtet aus der Lokalität und aus der Regionalität, wie wichtig ist das Thema. Dann gibt es die Station Böhmer. Böhmer ist Kartoffeln, alles rund um das Thema Kartoffelanbau, aber auch das Thema Süßkartoffeln, was ein Trend aktuell ist. Oder wir nehmen auch hier auf der Landwirtschaftskammer, sind wir hier als Gast. Auch die haben einen Redepart mit, gerade was die Nachhaltigkeitsthemen angeht. Das ist ja ein Biogelände hier und da berichten die raus. Und jetzt sind wir in der Kürbissaison und Kürbisse werden auch angebaut. So und so haben wir halt die Firma Landkart noch, die hat das Obstbereich, alles was Beeren ist. Beeren ist mega Trend, wird darüber referiert. Aber auch der Anbau im Apfel- und Birnenbereich läuft. Darüber wird berichtet, was steckt überhaupt im Anbau drin, mit wie viel Aufwand wird sowas betrieben. Und dann haben wir noch die Firma Brocker hier, alles was Möhrenanbau angeht. Auch da mal zu wissen, mit welcher Liebe Möhren angebaut werden. Manche meinen, das ist einfach Pferdefutter, sage ich jetzt mal, aber da steckt viel Aufwand hinter, mit so einem Roder zu arbeiten, mit welchen Anforderungen wird da gearbeitet. Sehr, sehr wichtig, um auch sowas mal transparent zu machen. Und der letzte ist die Firma Landfrisch, alles was Salate angeht, Tomaten angeht. Gerade der Gewächshausanbau wird immer wichtiger und das wird mal hier gezeigt, wie läuft so ein Gewächshaus ab. Das sind die Themen, die heute hier gespielt werden. Und nochmal wichtig ist, das in den Köpfen der gerade den Experten reinzukriegen. Das ist die Botschaft hier bei Ein Tag auf dem Lande 5.0.
Das hört sich auch nach ganz schön viel an und das hört sich auch nach ganz schön viel Vorbereitung an.
Ja, Christiane, ohne Wenn und Aber. Also ich habe heute Morgen ganz kurz erwähnt, Du fängst circa ein Jahr vorher an, die Vorbereitung zu treffen, zu planen. Mit welchen Artikeln möchtest du im Anbau gehen? Welche Erzeuger musst du gewinnen? Wie gehst du das ganze Thema an? Und das ist ja auch kein Event, was du mal jetzt planst und führst in zwei Wochen durch. Sondern es sind so viele Themen, die du berücksichtigen musst, die du auch mit der Stadt abklären musst, mit der Gemeinde abklären musst, mit Produzenten, der Mensch dahinter. Und wir sind ein Orga-Team von 3 Mann gewesen und haben das quasi ab Januar federführend. Jeden Monat haben wir uns getroffen, ausgetauscht und sind immer tief in die Planung eingestiegen, bis zu dem, was du heute hier siehst. Und bin hochzufrieden, wie es jetzt gelaufen ist.
Was sind denn für diese 2 Tage, also Ethal ist ja 2 Tage, die größten Herausforderungen?
Die größte Herausforderung, ich bin kein Wettergott, einfach trockenes Wetter und schönes Wetter zu haben. Gut, jetzt haben wir Glück, heute gern Regen. Aber alles andere, wenn nur Regen angesagt ist, mindert die Teilnehmeranzahl, der Aufwand wird nicht wertgewürdigt. Das sind so Themen, die stören dann. Ist mein 5. Ethal, bis jetzt haben wir immer Glück gehabt mit dem Wetter. Und ich hoffe auch, dass der morgige Tag noch so wird wie heute, auch wenn es ein bisschen windig ist. Aber das ist die größte Herausforderung. Alles andere okay, aber das Wetter ist für mich das Schlimmste.
Eine letzte Frage habe ich noch, wenn du die beantworten möchtest. Was ist denn deine Lieblingsstation? Oder gibt es einen Bereich vielleicht, wo du sagst, so, boah, das ist mein absolutes Highlight?
Nein. Ich stehe für das, was wir machen. Und dazu gehört alles. Und alles ist Regionalität. Ob jetzt der Apfelanbau oder Glas oder die Regionalität an sich hier. Ich habe keinen Favoriten. Ich stehe für das, was wir hier im Gesamten machen.
Heinz, wir haben ja eben schon verraten, dass es dein letztes Ethal ist, weil du in deinen wohlverdienten Ruhestand gehst. Dazu auch jedenfalls schon mal alles Gute an dieser Stelle. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Aber gibt es noch etwas, was du allen Teilnehmenden hier von Ethal mitgeben möchtest für die Zukunft?
Oh ja, ich kann nur bitten, das habe ich auch heute Morgen schon getan in meiner Rede, geht den Weg weiter, Regionalität, stärkt die Artikel aus der Region, stärkt die Lieferanten, Produzenten aus der Region, macht dieses Event weiter transparent. Man kann es in meinen Augen nur alle 3 Jahre durchführen, weil es ein Riesenaufwand dahinter steckt. Macht weiterhin Aufklärung in Richtung unserer Märkte. Wir haben neue Mitarbeiter, auch die müssen angelernt werden. Die sollen wissen, wie so ein Anbau stattfindet. Das ist für mich eigentlich die wichtigste Botschaft für die Zukunft.
Ganz herzlichen Dank, Heinz.
Danke, Christiane.
So, und wir gehen jetzt aufs Feld. Ja, ich stehe jetzt hier mitten in einem Möhrenfeld mit sattgrünen Möhrenblättern und bei mir ist Mario Brocker. Er ist Geschäftsführer von Möhrenbrocker. Hallo.
Hallo zusammen.
Ich würde gerne wissen, wie wächst denn eigentlich eine Möhre? Also können Sie mal den ganzen Prozess vom Samen bis zur Ernte kurz beschreiben?
Ja, man könnte da lange drüber referieren. Kurz gesagt, die Möhre wird als Samen gesät, ist zwischen 1,4 und 2,4 mm groß, mit pneumatischen Sämaschinen sehr genau Einzelkorn gesät, sodass wir eine sehr genaue Ablage haben müssen. 1,5 bis 2 cm tief werden die gelegt. Die wachsen dann mit Feuchtigkeit, keimen, wachsen. Haben auch schon mal Schwierigkeiten, dass die durch eine Kruste, die entsteht durch zu viel Niederschlag oder Beregnung, nicht auskommen können. Dann müssen wir da mechanisch eingreifen, müssen dann da einen Krustenbrecher arbeiten. Unter guten Umständen oder Beregnung wächst die dann aus der Kruste raus. Mit dem Keimblatt beginnt dann die Vegetation. Danach wächst die dann weiter, kriegt die ersten Laubblätter. Mhm. Wächst dann, dann sind Pflegemaßnahmen nötig, Unkrautbekämpfungen, ob im biologischen Anbau mechanisch oder händisch und im konventionellen werden dann Herbizide, Nachauflaufherbizide eingesetzt. Die Pflanzen müssen dann gesund gehalten werden, die Möhre wächst dann in den Boden rein, die soll schön tief in so einen gefrästen Damm reinwachsen. Wir säen die Möhren alle auf Dämme, 75er Dämme und die Vegetationszeit, Reifetage, spricht man zwischen 90 und 130 Tage, je nach Sorte und Frühzeitigkeit, welche Sorte man im Grunde genommen anbaut. Und man kann also sehen, wenn eine Möhre dann reif wird, dann rundet sie unten ab. Dann kann man davon sprechen, dass die Möhre dann ihre Reifezeit erreicht hat. Die wird dann mit, hier in unserem Fall, mit einem Klemmbandroder geerntet, sehr schonend, damit wir wenig Bruch haben in der Maschine, damit also die Ware dann zu uns zur Verarbeitung kommt, mit möglichst wenig Schäden, möglichst wenig Bruch. Schonend gerodet ist ganz wichtig, ob im Sommer oder auch bei der Lagerung. Wir lagern auch sehr viele Möhren ein. Da ist es auch ganz wichtig, dass die Möhren schonend in die Holzkisten eingelagert werden. Die werden dann im Kühlhaus bei 0,5 Grad eingelagert, sodass wir dem Handel das ganze Jahr über, zumindest bis in den Mai, Ende Mai, eigene deutsche Ware liefern können.
Das klingt ja ganz schön aufwendig. Und Sie hatten eben gesagt, dass die Möhren auf Dämme gesät werden. Das heißt, das sind so ja, langgezogene Hügel, nur so wie man es vom Spargel zum Beispiel kennt, richtig?
Ja, genau. Das sind gefräste Dämme. Die werden mit einer Vollfeldfräse werden die gefräst, hochgezogen, nochmal etwas ja, verdichtet, sodass die in Form bleiben. Und bei uns wird in einem Arbeitsgang dann auf die gefrästen, geformten Dämme gesät. Und wie ich eben schon sagte, wie die Saat, so die Ernte, muss man sehr genau säen, sehr genau Ablage, sodass man eine sehr uniforme, gleichmäßige Möhre produziert.
Welche Bedingungen braucht denn eigentlich eine Möhre, damit die so richtig schön knackig wird?
Ja, das fängt eigentlich schon an mit der Auswahl des guten Bodens. Man muss also einen fruchtbaren, vernünftigen, guten Boden auswählen, der eine gute Feldkapazität hat, das heißt ein Wasserhaltevermögen. Die Parzelle soll auch berechnungsfähig sein. Möhren brauchen viel Wasser. Die muss dann gepflegt werden, wie ich eben schon sagte, über den Sommer. Das sind all die Voraussetzungen, um eine vernünftige Möhre zu produzieren.
Und woran erkenne ich jetzt eine perfekte Möhre? Also vielleicht können wir mal zwei Beispiele machen. Wann ist für Sie eine Möhre perfekt und wann ist vielleicht auch für einen Verbraucher oder eine Verbraucherin eine Möhre perfekt?
Ja, perfekt ist für uns schon eine Möhre, wenn die sag mal, gut gewachsen ist, uniform ist, eine glatte Schale hat, abgerundet ist, frei von Schädlingen, frei von Krankheiten. Wenn sie eine gute, leuchtende, knackige Farbe hat und wenn man sie durchbricht, dass sie dann knackig ist. Ne?
Vielen Dank, Herr Brocker.
Ja, gerne. Dankeschön.
Wusstet ihr, dass Möhren früher gar nicht orange waren? Die ersten Sorten waren lila oder gelb. Die orangefarbene Variante wurde in den Niederlanden gezüchtet als Hommage an das Königshaus.
Ja, von der klassischen Möhre geht es jetzt zu einem Gemüse, das hierzulande eigentlich noch gar nicht so lange heimisch ist, nämlich der Süßkartoffel. Die meisten kennen sie vielleicht vom Grill oder als leckere Pommes. Und hier auf dem Feld sieht man aber auch, dass sie ziemlich gut in NRW angebaut werden können. Bei mir ist jetzt Nora Lehmann. Nora ist von der Firma Böhmer und totale Expertin in Sachen Kartoffeln. Davon kennt ihr sie wahrscheinlich auch noch aus dem letzten Ehtal. Sie beschäftigt sich aber auch mit der Süßkartoffel. Und man würde jetzt ja denken, Kartoffel ist Kartoffel, ist aber gar nicht so, oder?
Nee, in der Tat. Eine Süßkartoffel ist in Wirklichkeit gar keine Kartoffel. Sie kommen auch aus völlig unterschiedlichen Pflanzfamilien. Während eine Kartoffel ein sogenanntes Nachtschattengewächs ist, verwandt mit einer Tomate oder einer Aubergine, handelt es sich bei der Süßkartoffel um ein Windengewächs, verwandt mit einer Ackerwinde. Also das heißt, sie rankt fröhlich über den Boden.
Und wie funktioniert denn jetzt genau der Anbau von einer Süßkartoffel?
Ja, auch da unterscheidet sie sich in der Tat von der Kartoffel. Während wir bei der Kartoffel ja eine sogenannte Mutterknolle in den Boden geben, woraus dann wieder die neuen Kartoffeln entstehen, ist es bei der Süßkartoffel so, dass wir mit kleinen Pflänzchen arbeiten, die wir in den Boden pflanzen. Und dann entstehen daran aus den ewig langen Wurzeln, die die Süßkartoffel bildet, die sogenannten Speicherwurzeln. Das ist dort, wo die Wurzel dick wird, entsteht die neue Süßkartoffel.
Und welche Herausforderungen gibt es hier beim Anbau von Süßkartoffeln?
Naja, einerseits das Klima. Du hast es ja selber schon gesagt. Man kennt sie eigentlich hauptsächlich aus Südamerika, also überall da, wo es warm ist. Das heißt, unser Anbauzeitfenster ist relativ klein und es geht nur in den warmen Gebieten. Und dann haben wir leider auch ein Problem mit Mäusen, weil Mäuse finden das ziemlich cool in dieser Folie, in der die Süßkartoffeln wachsen. Das ist schön kuschelig warm. Und dann fressen sie uns die Süßkartoffeln an und dann können wir die natürlich nicht in den Markt geben. Und Süßkartoffeln sind richtig, richtig viel Handarbeit. Das ist auch eine Herausforderung, warum Süßkartoffeln immer auch ein Premiumprodukt sind, wenn sie aus der Region kommen.
Gut, ich kann jetzt tatsächlich die Mäuschen verstehen. Ich mag es auch gerne warm und so eine Süßkartoffel ist ja auch echt lecker. Was glaubst denn du, warum wird die Süßkartoffel bei uns immer beliebter?
Du, ich glaube einfach, dass sie ein echtes Hype-Produkt ist. Sie ist die moderne Interpretation der Kartoffel. Ob als Pommes mit Trüffelmayo, ob als Püree oder eben auch in einem Brownie. Sie ist einfach wirklich lecker und ja, für die moderne Küche wirklich gut geeignet.
Verrätst du uns noch dein allerliebstes Lieblingsrezept mit der Süßkartoffel?
Also ich finde, dass sie sich wirklich, wirklich gut eben in so einer Kombination mit einer bitteren Schokolade macht. Macht man Schokoladenbrownie mit Süßkartoffeln, ein Drittel Süßkartoffelpüree, zwei Drittel normaler Teig. Wirst du bestimmt mögen.
Vielen Dank, Nora.
Sehr, sehr gerne.
Die NASA hat die Süßkartoffel als ideale Nutzpflanze für Marsmissionen ausgewählt, da sie eine hohe Dichte an Energie und Nährstoffen pro Fläche und Anbauzeit bietet, sich gut anpassen kann und sogar unter künstlichem Sonnenlicht wächst.
So, von süß geht es jetzt zu, ja, sagen wir mal, würzig. Denn Fenchel ist ein Gemüse, das jetzt nicht unbedingt jeden begeistert, aber vielleicht nach heute dann doch. Der Geruch ist ja unverkennbar. Fenchel ist aber auch ein Gemüse, das in der Küche ja fast genauso viel Diskussionsbedarf hat wie Ananas auf der Pizza sozusagen. Ich spreche jetzt gleich mit Alexander Gierlich. Er ist bei Landfrisch und erzeugt Fenchel, Wirsing, Blumenkohl und Rhabarber, war es richtig?
Genau, ja.
Ja, schön, dass Sie da sind. Sagen Sie doch einmal unseren ZuhörerInnen, wie wächst Fenchel eigentlich und was macht ihn so besonders?
Ja, Fenchel wächst bei uns, der erste wird gepflanzt Anfang März. Der wächst unter Fließabdeckung zum Schutz vor Wettereinflüssen und niedrigen Temperaturen. Gepflanzt wird bis Anfang August und die Ernte beginnt Mitte Mai. Geerntet wird bis in den November hinein. Ja. Wir pflanzen wöchentlich, um kontinuierlich ernten zu können, kontinuierlich liefern zu können.
Ja. Welche Pflege braucht ein Fenchel während des Wachstums?
Fenchel braucht zum einen tiefgründige, nährstoffreiche Böden, die eine gute Wasserhaltekraft haben. Wasser ist das A und O bei Fenchel. Gleichmäßige Wasserversorgung über die gesamte Kulturdauer mit zunehmendem Wachstum. Also umso größer die Kultur wird, umso höher wird der Wasserbedarf und umso wichtiger wird die intensive Wasserversorgung. Gerade auch im zweiten oder im dritten, letzten Kulturdrittel ist es immens wichtig, den Fenchel immer ordentlich intensiv zu bewässern, damit der bauchige Knollen ausbildet und nicht platt und lang wird. Dann hat man kein qualitativ hochwertiges Produkt, wie es vom Verbraucher verlangt wird.
Und wie erkenne ich denn als Verbraucher wirklich frischen Fenchel?
Das ist eigentlich ganz einfach zu erkennen. Die Schnittstelle, die sollte nur leicht bräunlich verfärbt sein und die Knolle an sich muss prall und glatt sein und nicht vertrocknet aussehen, dass man Blattrippen erkennen kann. Also die muss schön platt, rund und vielleicht noch so ein bisschen glänzend sein, dann ist der Fenchel frisch und gut zu verwenden.
Welche Herausforderungen gibt es denn für Sie als Erzeuger eigentlich beim Anbau von Fenchel?
Die Hauptherausforderung ist die gleichmäßige Wasserversorgung über den gesamten Kulturverlauf und besonders im Hochsommer, wenn die Tagestemperaturen deutlich über 30 Grad gehen und dann auch hohe Nachttemperaturen über 20 Grad sind und das über mehrere Tage lang, dann bekommt der Fenchel einen Schossreiz. Das heißt, er bildet die Samen aus, die Pflanze schießt, bildet keine Knolle aus und ist in der Küche dann nicht zu verwerten.
Jetzt haben wir zu Beginn schon gesagt, bei Fenchel gibt es ja eigentlich nur zwei Lager. Ne? Die einen lieben Fenchel, also wie ich zum Beispiel, und dann gibt es Menschen, die finden es ganz furchtbar. Und ich weiß auch schon, dass Sie einen Tipp haben, damit der Fenchel nicht so anisig schmeckt. Finde ich ganz spannend. Verraten Sie uns das doch mal.
Ja, genau. Ist, wie Sie sagen, es gibt wirklich Leute, die mögen ihn und es gibt Leute, die mögen ihn nicht. Aber es ist mir tatsächlich in den letzten Jahren auch gelungen, viele Kritiker zu überzeugen, weil Fenchel ist ein sehr vielseitiges Produkt. Man kann ihn dünsten, man kann ihn grillen. Ich persönlich mag ihn gerne als Salat, weil das relativ schnell in der Zubereitung ist. Den Fenchel teilen, den Strunk herausschneiden, auf feine Scheiben schneiden. Dann zwei Löffel Olivenöl dran auf eine Fenchelknolle. Und dann kommt Pfeffersalz dran, umrühren. Und dann kommt Zitronensaft rein, ein guter Schuss. Und dieser Zitronensaft, der neutralisiert dieses Anis-Aroma ein wenig. Nicht komplett, will man ja auch nicht. Und dann bekommt man mit einem Löffel Mayonnaise und Joghurt dazu, vielleicht noch ein paar Tomaten reinschnibbeln. Dann hat man auf die Schnelle einen sehr aromareichen, guten Salat, der mal eine Abwechslung bringt. Also zum grünen Salat, wie man ihn kennt. Ein anderer Geschmack, ein frischer, knackiger Salat im Sommer.
Vielen Dank für den Tipp und ich denke, wir werden auch heute auf jeden Fall noch Menschen davon überzeugen, auch mal den Fenchel zu probieren. Lieben Dank, Herr Gierlich.
Ja, ich danke auch. Danke.
Fenchel ist nicht nur ein leckeres Gemüse, er wird auch als Heilpflanze genutzt. Fencheltee ist zum Beispiel ein Klassiker bei Magenproblemen.
Ja, und nach drei Gemüsestationen wechseln wir jetzt wieder die Perspektive und schauen mal auf die Menschen und Strukturen, die Landwirtschaft möglich machen. Mein nächster Gast ist jetzt von der Landwirtschaftskammer NRW und zwar ist das der Simon Schrey. Er ist Betriebsleiter und Versuchsleiter Beerenobst. Das klingt extrem spannend. Was machst du genau eigentlich?
Ja, ich kümmere mich hier drum um das Versuchswesen und wir machen hier angewandte Forschung. Heißt, wir schauen uns an, was für Probleme sind in den Betrieben, welche Schwierigkeiten haben die Betriebe. Und wir probieren dann hier vor Ort für diese Probleme Lösungsansätze zu finden. Um mal ein Beispiel zu nennen, ein neuer invasiver Schädling, der im Betrieb aufgetreten ist. Dann probieren wir hier Pflanzenschutzstrategien zu entwickeln, wie wir diesen bekämpfen können.
Das klingt total spannend und da gehen wir auch nochmal tiefer rein ins Thema. Sag doch nochmal bitte kurz, welche Aufgaben übernimmt die Landwirtschaftskammer NRW?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, weil das sehr, sehr vielschichtig ist, was die Kammer macht. Die Landwirtschaftskammer ist eine Selbstverwaltungskörperschaft, die in erster Linie erstmal für die Landwirtschaft und den Gartenbau in NRW da ist. Das heißt für die Betriebe, aber auch für die Angestellten in den Betrieben. Und Hauptschwerpunkte bei der Landwirtschaftskammer sind die Bildung, also die Berufsbildung und Weiterbildung, die Förderung, die Beratung, das Versuchswesen, wo ich auch tätig bin, der Pflanzenschutzdienst, die Kontrolle und die LUFA.
Was ist die LUFA?
Die LUFA ist ein Labor, wo man Analysen machen kann, Blattanalysen, Wasseranalysen, Bodenanalysen, um dann wiederum daraufhin, wenn man jetzt zum Beispiel den Boden untersucht, welche Nährstoffe befinden sich im Boden, dementsprechend dann die Düngung anpassen kann.
Und wie unterstützt ihr jetzt Landwirtinnen und Landwirte im klassischen Alltag?
Genau, im klassischen Alltag ist es so, dass wir, wie eben schon genannt, Beratung machen. Das heißt, wir fahren aktiv auf die Betriebe raus, beraten diese im Themen des Pflanzenschutzes, im Themen der Anbautechnik, aber wir machen auch Ökonomieberatung oder Dienstleistungsberatung in Bezug auf Hofläden, Direktvermarktung. Unser Landservice ist damit gemeint. Außerdem unterstützen wir bei Förderanträgen, also die Landwirte haben ja immer die Möglichkeit, über die EU Fördergelder zu bekommen und dabei unterstützen wir dann auch die Landwirte und in Bezug auf das, was ich eben schon mal genannt hatte, den Pflanzenschutz. Das heißt, wenn jemand Probleme hat, eine Krankheit, einen Schädling, die er nicht diagnostizieren kann, kann man das bei uns im Pflanzenschutzlabor einsenden und dann geben wir eine Rückmeldung, wie damit weiter vorgegangen werden sollte.
Wir sind ja auch heute hier bei Ethal als Austausch zwischen Mitarbeitenden aus den Märkten und der Landwirtschaft. Warum glaubst du, ist der Austausch mit dem Handel so wichtig?
Ja, aus meiner Sicht ist der Austausch mit dem Handel extrem wichtig, weil man muss halt besprechen, welche Probleme und Herausforderungen bestehen zum einen auf Seiten des Handels und welche Probleme und Herausforderungen bestehen auf Seiten der Landwirte. Um das mal konkret zu machen, es wird immer vielleicht nach ökologisch produzierten Gemüse und Obst gefragt, aber das ist halt nicht für jedes Produkt darstellbar. Es gibt halt bestimmte Sorten oder bestimmte Kulturen, wie jetzt ein Beispiel mal der Apfel genannt, der ist ökologisch sehr gut produzierbar, aber es gibt andere Kulturen, die man dann nicht ökologisch produzieren kann. Außerdem ist natürlich das Qualitätsmanagement aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man da klare Absprachen trifft, was ist gefordert, was ist gewünscht und was ist überhaupt auch machbar.
Noch ein weiteres Thema, das ja ganz wichtig ist, ist die enge Zusammenarbeit auch zwischen Handel und Landwirtschaft. Wie siehst du das?
Ja, das klang ja gerade eben schon an. Es ist halt total wichtig, erstmal zu überlegen, was sind die Bedürfnisse oder was sind die Wünsche der Verbraucher. Man muss, glaube ich, dem Verbraucher auch bewusst machen, wie unsere heimischen Produkte sind. Am Beispiel der Erdbeere, finde ich, kann man das ganz gut ausmachen. Eine Erdbeere wird vom Verbraucher durchaus bewusst als deutsche Erdbeere gekauft. Wenn wir jetzt im Beerenobst bleiben, eine Heidelbeere oder eine Himbeere wird eher als nicht zwingend deutsche Ware gekauft. Und da ist einfach ganz klar, dass man dem Verbraucher bewusst werden lassen muss, dass halt die heimische Produktion ganz entscheidend ist. Und ich denke auch, wichtig ist, dass man eine enge Absprache zwischen Handel und Landwirtschaft hat, was Warenverfügbarkeit betrifft, was Programme betrifft, die laufen, was Übermengen betrifft, damit alle Seiten eigentlich von dem Ganzen profitieren und auch vernünftige, solide Preise erzielt werden.
Ja, ganz herzlichen Dank, Simon.
Gerne.
Die Landwirtschaftskammer NRW ist so etwas wie die IHK für landwirtschaftliche Betriebe. Eine Körperschaft, die Beratung, Ausbildung und Förderung übernimmt.
Von der Theorie sind wir jetzt wieder mitten in der Natur, und zwar zwischen Apfelbäumen, an denen knackige rote Äpfel hängen. Da kriegt man schon direkt ganz viel Lust auf einen leckeren Apfel. Und bei mir ist David Kreuzberg, er ist Apfelerzeuger bei der Firma Landgard. Hallo.
Ja, hallo.
Erzähl uns doch einmal kurz, wie wachsen Äpfel eigentlich und was sind so die allerwichtigsten Qualitätskriterien?
Ja, die Äpfel wachsen bei uns an schmalen Spindelbäumen, sodass sie für uns gut zu beernten und zu bearbeiten sind. Und da kommt auch die Qualität mit, da die Früchte für uns eine gute Ausfärbung brauchen, eine gute Größe haben müssen und natürlich gut schmecken müssen.
Wie viele Apfelsorten gibt es denn eigentlich?
Apfelsorten gibt es, glaube ich, mehrere tausend, ich weiß es gar nicht, aber es konzentriert sich natürlich am Ende auf 5, 6, vielleicht ein bisschen weiter noch gestreut um die 10, 12 Sorten, die so wirklich, ja, ich sag mal, intensiv angebaut werden.
Also jetzt für NRW oder so allgemein für den Verkauf im Handel?
Ja, für NRW und auch allgemein für den Verkauf im Handel, ja.
Welche Sorten eignen sich denn besonders gut für den Anbau hier bei uns?
Ja, das sind die klassischen Sorten wie der Elster, Gala, Bräbern oder auch jetzt ein Pinova Evelina, dieses Standardprogramm, was man auch aus den Märkten kennt, die sich hier besonders gut eignen bei uns.
Beim Anbau von Produkten gibt es ja immer die unterschiedlichsten Herausforderungen. Bei Äpfeln ist es ja auch vor allem ja, das Klima, der Klimawandel, vielleicht auch Hagel oder Frost, der mal zwischendurch ist. Was konkret sind so die größten Herausforderungen beim Apfelanbau?
Ja, da war jetzt schon ein ganz Teil dabei genannt. Grundsätzlich merken wir schon, Thema Klimawandel ist da auf jeden Fall. Das heißt, die Bäume treiben immer früher aus. Deshalb steigt auch da die Gefahr von Spätfrösten. Waren wir letztes Jahr selber sehr stark von betroffen. Dann immer mehr trockene und mehr Hitzeperioden im Sommer. Thema Sonnenbrand. Dann diese Gewitter, die darauf folgen mit Hagel, der dann eintreffen kann. Also übers Jahr weg wird es immer schwieriger, ja.
Gibt es denn vielleicht auch Maßnahmen, die ihr ergreift, damit es ja etwas eingedämmt werden kann, sag ich mal?
Ja, definitiv. Also inzwischen bauen wir eigentlich so gut wie über jede Apfelanlage ein Hagelschutznetz. Wie der Name schon sagt, schützt es vor Hagel, aber es hat noch einen zweiten positiven Effekt. Und zwar schützt es auch vor Sonnenbrand der Früchte, da das so eine ganz, ganz leichte Schattierung hat. Und das reicht dann oft schon aus, um die Äpfel auch vor Sonnenbrand zu schützen.
Dann noch die letzte Frage oder zwei letzte Fragen. Welches ist dein Lieblingsapfel und wie viele Äpfel isst du so?
Lieblingsapfel habe ich tatsächlich gar keinen, denn ich esse eigentlich jeden Apfel relativ gerne, so ein bisschen die Unterschiede da rauszuschmecken. Ja, wie viele Äpfel esse ich? Mit einem Apfel am Tag komme ich nicht aus. Das sind ja schon mal 2 bis 3 oder auch schon mal mehr, wie es gerade passt, ja.
Man sagt ja so schön, an apple a day keeps the doctor away.
So ist es. Besser 2 am Tag.
Ja, genau. Ja, vielen herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Ein Apfelbaum kann bis zu 30 Jahre lang Früchte tragen. Vorausgesetzt, er wird gut gepflegt.
Zum Abschluss schauen wir uns jetzt nochmal an, was eigentlich alle Themen heute miteinander verbindet. Und zwar ist das Thema Regionalität. Und Regionalität ist mehr als nur ein Aufkleber auf der Verpackung. Es steht für Vertrauen, für kurze Wege und für total viel Qualität. Und bei mir ist jetzt Bettina Müller. Bettina ist im Category Management fürs Thema Lokalität verantwortlich und ihr kennt sie schon aus einer älteren Folge der Westside Stories. Hallo Bettina.
Hallo liebe Christiane. Ja, ich bin auch schon älter geworden, jawohl.
Das habe ich jetzt nicht gesagt. Sag mal Bettina, was macht eigentlich ein Produkt lokal oder regional? Und was ist da überhaupt der Unterschied?
Das fragen uns viele, Christiane. Das ist wohl wahr. Also aus deiner Region, damit vermarkten wir das sozusagen. Mit der gelben Kennzeichnung bedeutet für uns, dass wir in unseren Märkten Produkte von Landwirten anbieten, die in einem Gebiet liegen, was aber für jeden tatsächlich nachvollziehbar ist. Mhm. Ja, also die sind regelrecht nah dran, so wie wir auch unsere Regionalitätskampagne auch in diesem Jahr wieder deutlich gepflegt haben. Das heißt, weiß zum Beispiel, dass das kulturelle Regionen sind. Jeder von uns kennt zum Beispiel Niederrhein, der Bergische Kreis, das Münsterland, die Eifel, Rhein-Lahn-Kreis, kann die Zülpicher Börde sein und vieles, vieles mehr. Also nachvollziehbare Gebiete. Und dann obendrauf setzen wir noch das Sahnehäubchen. Das sind dann unsere lokalen Produkte, die von nahegelegenen Kleinbetrieben direkt in unsere Märkte geliefert werden. Oft sind das Erzeuger, die sich auf frische, saisonale Produkte wie Spargel, Erdbeeren, Äpfel, Kartoffeln spezialisiert haben. Eins ist nur ganz, ganz wichtig. Mit dem Kauf von den Produkten mit dieser gelben Kennzeichnung unterstützt im Grunde jeder die Erzeuger aus deiner Region oder aber aus deiner direkten Nachbarschaft, also sozusagen aus direkter Nähe.
Bettina, warum ist denn eigentlich das Thema aus deiner Region für unsere Kundinnen und Kunden so wichtig?
Oh ja, ich sag nur kürzeste Transportwege. Unsere Produzenten liefern sozusagen optimale Frische und Qualität und das oftmals ja sogar mehrmals am Tag. Das ist ja auch wiederum das Besondere. Aber es geht in erster Linie um die kürzesten Transportwege, ja. Über die gesamte Lieferkette, also sozusagen, Christiane, vom Feld bis in das Rewe-Supermarktregal, garantieren wir unseren Kunden die Transparenz, die auch entscheidend ist, ja. Das heißt, unsere Kunden wissen genau, wo wächst denn die Kartoffel? Wo sind die Erdbeeren, die dort auf welchen Feldern auch immer am Niederrhein wachsen? Sie fahren mit dem Rad dort dran vorbei, sie identifizieren sich damit und sind auch sehr überzeugend dann natürlich auch in der Auswahl der Artikel. Wir werden aber genauso auch den sozialen und ökologischen Anforderungen unserer Kundinnen und Kunden gerecht. Man denke nur mal an Arbeitsplätze, ja. Auch wichtiges Thema, schonender Umgang mit Natur und Tier. Ganz, ganz wichtige Kaufkriterien. Ja, und natürlich, unsere Kundinnen und Kunden wissen schon sehr zu schätzen, dass das Wissen und diese handwerklichen Fähigkeiten weitergereicht werden. Wir sind sozusagen Sprachrohr für das gesunde Handwerk. Und das macht ungemein was bei den Käuferinnen und Käufern.
Hast du total gut erklärt. Was haben denn unsere Landwirtinnen und Landwirte eigentlich davon?
Naja, das Tolle ist ja, sie können in kleinsten Mengen in unsere Rewe-Märkte liefern, ja. Das heißt, sie haben einen ganz neuen Absatzweg. Und das Tolle ist halt, wir bieten so nicht nur Obst- und Gemüselieferanten, sondern wirklich allen Kleinproduzenten, die wertvolle, geschmackvolle Produkte produzieren, direkt die Möglichkeit, in unseren Markt zu liefern. Ganz individuell, unkompliziert und ohne lange Reihen von Zwischenhändlern. Genauso geht es aber auch darum, dass sie natürlich die guten Vermarktungsperspektiven auch im Auge haben, weil man darf nicht verkennen, viele sind ja ganz alleine unterwegs und profitieren natürlich auch von unseren Marketingkampagnen. So hatten wir ja jetzt, vielleicht erinnerst du dich, die Regionalitätskampagne, die lief über 9 Wochen hinweg und egal mit welchem Produzenten du hier sprichst, alle sprachen nur davon, boah, gelber denn je, näher dran denn je. Und das sind die Kriterien, die ungemein von Vorteil sind, ja. Und natürlich für uns alle, auch für die Märkte und Produzenten natürlich, ist es eine verlässliche Orientierung und eine bessere Planbarkeit.
Du hast es gerade schon angesprochen, also mit den Lieferanten, mit denen man sich hier unterhalten kann. Wir sind ja jetzt bei Ethal heute. Wer ist denn alles hier?
Wir haben hier auf diesem Gelände, also lokalen, regionalen Marktplatz, haben wir mehr als 20 Produzenten, ja, kommend tatsächlich vom Niederrhein, vom Rhein-Lahn-Kreis. Ich nehme nur mal ein Beispiel, die Familie Esser aus Fettweiß, ja, beliefert uns mit den wertvollsten Kartoffeln, Spargel, Erdbeeren und ich könnte dir jetzt weitere 20 nennen. Sie sind so aktiv über mehr Generationen hinaus, wir verbinden eine so deutliche Nähe mit allen Produzenten. Sie transportieren ja auch alle Botschaften in unsere Rewe-Märkte in Form von Mehrgenerationenhaushalt, in Form von wie wir wirklich die Tradition leben, was für wertvolle, geschmackvolle Produkte wir in unseren Märkten mit emotionalen Aufbauten darstellen. Und das ist wirklich Schulter an Schulter einfach eine richtig gute Partnerschaft.
Das ist schon ein gigantisches Schlusswort. Vielen Dank, Bettina, dass du heute nochmal unser Gast warst.
Ja, ich danke dir. Vielen Dank, Christiane.
Ein regionales Produkt legt oft nur einen Bruchteil der Transportstrecke zurück. Das spart CO2 und stärkt die lokale Wirtschaft.
6 Stationen, super viele Eindrücke und jede Menge Aha-Momente. Ich habe heute auch wieder gemerkt, wie viel Arbeit, Wissen und Leidenschaft eigentlich in unseren Produkten steckt. Und da ist es total egal, ob es jetzt um eine Möhre geht, einen Apfel oder die Süßkartoffel. Hinter jedem Produkt steckt eine Geschichte. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die diesen Tag heute möglich gemacht haben. Und jetzt habe ich noch 2 Tipps für euch. Schaut doch auch einmal auf den YouTube-Kanal der Westside Stories. Und zwar unter dem Handle westsidestories_rewe_west. Dort könnt ihr euch den Podcast ebenfalls anhören und wir haben euch zusätzlich Fotos der einzelnen Stationen verlinkt. Schaut außerdem auch einmal in die Shownotes, dort gibt es viele tolle Rezepte zu den vorgestellten Produkten. Ja, und für alle Mitarbeitenden der Rewe West, in 3 Jahren, also 2028, wird es wieder Etal, ein Tag auf dem Lande geben. Also, stay tuned, es lohnt sich total dabei zu sein. Und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die Westside Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine Mail an podcast-west@rewe-group.com. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.